2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Donnerstag, der 29. November 2018. Ja, heute sehr weit vor 19.10 Uhr, eigentlich fast zur Kaffee- und Kuchenzeit. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden am Samstag. Heute schon mal vorab eine wichtige Info, die wir vielleicht nachher nochmal zum Ende der Folge ein bisschen ausführlicher besprechen werden. Es wird am Samstag gesamtdeutschen Boykottspieltag geben. Und insofern schon mal als wichtige Info vorab, es wird von USP aus in der ersten Halbzeit keinen aktiven Support geben. Ja, das erstmal nur zur Info, falls ihr euch sonst vielleicht wundern solltet am Wochenende und die Folge nicht zu Ende hört, also das schon mal als wichtige Info vorweg. Und ich habe mir heute für das Spiel Clemens als Gesprächspartner eingeladen, mit dem ich heute gar nicht in Sachsen, sondern ganz woanders spreche. Moin, Clemens.
Moin, moin.
Clemens, wo bist du denn heute?
Herzliche Grüße aus dem wunderschönen Mailand,
ja.
In Italien. Werden wir heute im Rahmen meines Urlaubs heute noch den Kracher in der Europa League geben zwischen dem AC Milan und dem luxemburgischen Vertreter aus Düdelingen. War im Sommer schon mal hier in Mailand gewesen. Da war gerade Länderspielpause. Da habe ich nur mal vorm Stadion geguckt und war ziemlich beeindruckt von dem Koloss Meazza Stadion und habe mir gesagt, du musst hier dieses Jahr auf jeden Fall noch mal hin, wenn hier Fußball gespielt wird. Und das hat sich jetzt ergeben. Mit dem Spiel heute Abend freue ich mich schon sehr. Wird jetzt zwar wahrscheinlich kein Leckerbissen, aber ich lasse mich einfach mal überraschen.
Ist das der letzte Spieltag der Gruppenphase?
Nächster ist der vorletzte. Ich glaube, Das ist das fünfte Spiel und im Dezember ist dann auch nochmal ein Spieltag.
Genau. Und ich tippe mal, dass sozusagen beide Mannschaften schon durch sind, der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung, oder?
Ja, so ähnlich. Mailand hat noch nicht ganz so überzeugt, aber auf jeden Fall sind sie heute klarer Favorit. Ich glaube, einen Punkt hat Düdeling bisher geholt, wenn ich mich nicht recht täusche. Also das sollte heute schon für Mailand laufen, aber ich habe schon mal geschaut, irgendwie für die Düdelinger ist das heute auch so ein bisschen so eine Pilgerfahrt. Also da ist irgendwie der halbe Ort heute unterwegs.
Also ganz halb Luxemburg quasi.
Ja, genau. Das steht zumindest bei denen auf der Seite. Bin ich schon sehr gespannt. Wird natürlich wahrscheinlich nicht ganz so voll. Merzer passen ja 80.000 rein.
Ja.
Ich denke mal, heute werden wahrscheinlich auch nur so um die 20 da sein.
Wollte ich gerade sagen. Also das war auch nochmal meine Frage gewesen. So Kartensituation ist dann wahrscheinlich kein Problem bei so einem Spiel. Ne?
Ja, das war überhaupt kein Problem. Also ich habe mir meine Karte jetzt erst, also ich wusste schon über 2 Monate jetzt eigentlich, dass ich fahre an dem Tag. Und die Karte habe ich mir jetzt tatsächlich erst jetzt am Dienstag über Internet bestellt und gab es noch für alle Blöcke, für alle Kategorien ausreichend Kontingent. Also das war jetzt nicht die Schwierigkeit.
Ich hatte auch mal so eine Begebenheit. 2009 auf Sizilien wollte ich auch ein Fußballspiel sehen. Palermo, glaube ich, gegen irgendjemanden. Und das war so ganz komisch. Die Karten gab es nur in den Tabacchis, also in den Tabakläden und nur gegen Ausweis und ganz reglementiert. Und das war mir nachher irgendwie alles zu albern. Und ich dachte, das wäre alles voll ausverkauft und ganz schlimm. Und nachher waren dann irgendwie von 40.000 waren 12.000 Leute da. Also auch irgendwie Fußball kaputt gemacht in Italien. War so mein Empfinden irgendwie.
Gut, ich glaube, bei Juve ist es mittlerweile, hat sich das ein bisschen gebessert durch das neue Stadion auch. Gut, da ist dann natürlich auch ein bisschen anderes Publikum jetzt natürlich da. Dort habe ich aber zumindest, was ich so in Internetforen gelesen habe, ist es dort zumindest schwieriger, an Karten zu kommen. Oder jetzt nicht ganz so einfach wie jetzt in Mailand. Fand's ganz witzig, dass mich das dieses Online-Portal, wo man sich angemeldet hat, noch gefragt hat, ob ich in der DDR geboren bin. Fand ich sehr witzig. Das haben sie zumindest hinterlegt gehabt.
Okay. Hast natürlich ja gesagt, wahrscheinlich.
Ich habe ein bisschen überlegt, ob das dann vielleicht nicht für irgendwelche Irritationen sorgt, aber es steht nirgendwo auf der Karte drauf.
Ja, jetzt wahrscheinlich
nicht drauf angesprochen.
Jetzt wahrscheinlich den DDR-Ausweis vorlegen müssen vor Ort oder so wahrscheinlich. Nee, okay, alles klar. Ja, gut zu wissen und ja, schon mal viel Spaß vorab, aber was wir ja eigentlich am Anfang immer machen einer jeden Folge, du bist zum ersten Mal bei uns als Gast. Und die meisten Hörer oder ich denke mal alle Hörer werden dich noch nicht kennen. Stell dich doch einmal mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum Dynamo Dresden?
Ja, erstmal vorab vielen Dank für die Einladung. Clemens mein Name, bin 28 Jahre inzwischen. zu Dynamo bin ich gekommen. Ich komme aus der Region, wohne auch aktuell jetzt wieder in Dresden und bin auch in der Region aufgewachsen. Bei mir ist es wirklich klassisch über meinen Vater zum Fußball gekommen. Ich bin selber ein klassisches Wendekind, also zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung geboren. Das heißt, ich habe jetzt so von den Glanzjahren im Europapokal habe ich gar nichts mitbekommen. Und auch in den Jahren Bundesliga und dann auch quasi der Niedergang, da war ich noch zu klein, habe ich also auch jetzt keine aktiven Erinnerungen. Bin dann das erste Mal mit 6 Jahren im Stadion gewesen. Das war dann schon nach dem Zwangsabstieg Regionalliga gegen Chemnitz, meine ich. War 3-1, wenn ich mich ganz noch entsinnen kann. Fand es damals ziemlich aufregend da mit dem Papa. Ich glaube, meine Mama war da sogar noch mit gewesen. Hab noch so vage Erinnerungen daran. Und ja, dann hat sich das so über die Jahre dann entwickelt und seit ich 14 bin, bin ich auch regelmäßig dann auch unabhängig von meinem Papa im Stadion gewesen und habe mir dann auch meine Dauerkarten selber geholt und seit der Zeit eigentlich regelmäßiger Gast auch bei den Spielen. Auswärts jetzt nicht ganz so regelmäßig, da sind es am Ende der Saison vielleicht so 5, 6 Spiele, auf die ich dann am Ende komme auswärts. Aber Heimspiel, wenn ich gerade wie letzten Sonntag meine Mama 50. Geburtstag feiert, bin ich da eigentlich immer da.
Aber gut, 5, 6 Auswärtsspiele sind ja auch immer noch ganz, ganz okay. Also die schaffe ich schon gar nicht mehr irgendwie mittlerweile.
Ja, also ich sag mal, komplett mit Testspielen sind es dann doch so an die 25 Saisonspiele. Ja. Also,
okay.
So eine große Sache mitnehme, ja.
Und du hast gesagt, du hast eine Dauerkarte. Bist du irgendwie noch irgendwie wie organisiert irgendwie innerhalb der Fanszene oder machst du noch irgendwas? Machst du, weiß ich nicht, bloggst du vielleicht darüber oder ist das einfach auf das Spiel bezogen?
Also ich blogge jetzt selber nicht. Wir haben so eine kleine Runde, mit der wir uns regelmäßig treffen. Ist ganz witzig, wir haben uns vor einigen Jahren über Twitter kennengelernt, waren alles so ein bisschen so verstreute Dynamo-Fans, die sich auf Twitter angemeldet haben zu einer Zeit, wo Dynamo auch noch keinen offiziellen Account hatte. Und da hatte sich so eine kleine Community gebildet und wo sich dann mal ein paar Leute irgendwann angefangen haben zu treffen. Und so ein kleiner Kern derer ist jetzt auch noch geblieben und wir treffen uns regelmäßig, fahren auch auswärts. Da hat sich mittlerweile auch eine tiefe Freundschaft da zwischen einigen auch entwickelt. Das ist ganz nett. Wir sind jetzt nicht organisiert, also wir sind jetzt nicht offiziell irgendwo eingetragen, aber wir fühlen uns schon so als Gruppe, wenn wir zumindest unterwegs sind.
Ja, okay. Ja, interessant. Also das nehme ich auch noch so wahr in den ersten Twitter-Jahren, so 2008, 2009 auch irgendwie, wie sich dann rund um die Vereine so kleine Communities gebildet haben, die auch heute immer noch Kontakt haben. Und ich hatte auch gerade mit der Kerstin von Magdeburg telefoniert, mit der ich demnächst sprechen werde. Und die haben daraus ja richtig einen Fanclub gegründet quasi. Und es ist schon spannend, wie dann so ein Kommunikationskanal die Menschen zusammenbringt, ganz einfach. Und da eine gemeinsame Plattform bildet. Ne?
Ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache gewesen und wir holen uns dann auch gerne immer mal so aus der Vergangenheit so alte Tweets raus, wie das so angefangen hat und ist immer ganz eine schöne Sache eigentlich.
Ja, gut, dann ja, vielen Dank für die Vorstellung und dann würde ich sagen, ja, ich habe auch, meine erste Frage ist, ja, wenn es jetzt um den Verein direkt geht, also ihr befindet euch jetzt gerade in der dritten Saison nach Wiederaufstieg, seit dem ersten Jahr nach dem Aufstieg Fünfter geworden, letztes Jahr 14, habt da auch lange gegen Abstieg gespielt und momentan seid ihr auf Platz 10. So, jetzt ist natürlich die Frage so, was meinst du denn, wohin geht das denn so? Also wie war die Erwartung so vor der Saison? Was denkst du? Also wie wird die Saison weitergehen?
Gut, von der Erwartung her haben wir alle gehofft, dass es eine, sag ich mal, eine etwas ruhigere Saison wird als letztes Jahr, wo wir ja doch bis zum letzten Spieltag zittern mussten und dann am Ende ja auch nur durch die Ergebnisse der anderen in der Liga geblieben sind, weil wir ja selber gegen Union auch noch verloren haben, das letzte Spiel. Wenn man sich nach der letzten Saison die Tabelle angeguckt hat und gesehen hat, oh, 41 Punkte, so schlecht war das ja gar nicht. Und dann hast du trotzdem bis zum letzten Spieltag gezittert. Aber in Dresden sind wir da auch ein bisschen vorgeschädigt, weil wir mit 41 Punkten auch schon mal abgestiegen sind 2006. Daher sind wir da auch ein bisschen gebrandmarkt und wollten auf jeden Fall, dass wir eine etwas ruhigere Saison spielen. Nun ging das Ganze ja ein bisschen holprig los, dann auch gleich mit dem Pokal aus und dann auch die Niederlage in Bielefeld. Werden wir sicherlich dann auch noch drauf kommen, auf das Thema Trainerwechsel bei uns. Habe ich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vorgegriffen. Dann waren so ein bisschen schon wieder so die Geister der letzten Saison so ein bisschen da. Jetzt hat sich's durch den Trainerwechsel, auch durch die Ergebnisse, jetzt wieder ein bisschen stabilisiert. Stehen wir am Ende auf Platz 10 von den Punkten her, stehen wir, glaube ich, solide da. Es ist ein Punkteschnitt von 1,5. Also wenn wir das hochrechnen, kommen wir am Ende auf 51 Punkte. Saisonziel waren am Anfang der Saison mal 46 ausgegeben. Da sind wir aktuell im Soll. Was so ein bisschen, glaube ich, das Problem ist, da spielt auch das tolle Spiel beim ersten FC Köln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist.
Es war auf jeden Fall eure höchste Niederlage in einem Punktspiel.
Ja, wirklich aller Zeiten.
1:8 war es, ne? Also.
Ich glaube, ja, irgendwie sowas hatte ich wenn du es sagst, irgendwas
ich
war da.
Dachte, ich erwähne es nochmal, damit die Hörer, die vielleicht nicht so ganz im Thema sind, das nochmal gehört haben.
Genau, vielen Dank. ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen zu einer Unruhe auch quasi geführt, die eigentlich gar nicht angebracht ist, weil ich finde, so von den Punkten her stehen wir eigentlich richtig gut da. Ich glaube also, eher.
Das ist auch so ein wirklicher Ausreißer, ne? Wenn man mal die ganzen Ergebnisse von euch sieht, das passt eigentlich gar nicht dazu. Ne? Ja. Also wirkt so ganz desolat und dann die Spiele davor und jetzt auch das 2:0 gegen Ingolstadt und so, das passt so gar nicht in diese Reihe rein, eigentlich, finde ich, dieses 1.
Ja, eigentlich, ein Funfact ist ja eigentlich, dass wir bis zu dem Köln-Spiel, ich glaube, nach Union und nach dem HSV eigentlich die drittbeste Abwehr von den Gegentoren hatten. Also daher kam das auch so total aus dem Nichts, aber es hat natürlich so ein bisschen auch die Stimmung wieder ein bisschen runtergezogen. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass die Reaktionen von Fans, die vor Ort waren, war natürlich eine ganz andere und haben versucht, die Mannschaft aufzubauen. Aber man hat gemerkt, dass es dann gerade in sozialen Netzwerken dort das ein oder andere Gemecker gab. Und auch jetzt nach dem Ingolstadt-Spiel waren jetzt auch nicht viele zufrieden, vor allem mit der zweiten Halbzeit. Was so ein bisschen, ja, meine, ich selber bin auch nie ganz zufrieden gewesen, aber habe mir dann am Ende auch gesagt, jetzt haben wir 1:8 auf die FR-Punkt bekommen und haben jetzt das nächste Spiel hier gewonnen, 0. Das sollten wir jetzt mitnehmen. Und wie gesagt, von der Tabelle her stehen wir eigentlich super da. Wir haben, ich glaube, 11 Punkte sind es nach hinten auf dem Relegationsplatz. Der andere Relegationsplatz ist nur 3 Punkte entfernt. Wir haben 7 Punkte. Wir haben 7 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Also von daher muss ich sagen, bin ich mit der Situation aktuell zufrieden. Trotzdem hast du so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass man noch nicht so richtig sehen kann, in welche Richtung. Und unter Neuhaus hat man so eine klare Spielidee gesehen, die man jetzt unter Walpurgis noch nicht ganz sieht, beziehungsweise das vielleicht eine Spielidee ist, mit der sich viele noch nicht so ganz identifizieren können. Das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, mit der aktuellen Situation zufrieden zu sein.
Okay. Ja, also erstmal jetzt so als Abriss, klar, 10., 6 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen, liest sich jetzt erstmal gut, bis auf diese 1:8 gegen Köln, wirklich eine solide Leistung, gute Abwehr, also insofern sollten wir da schon mal gewarnt sein fürs Wochenende, jetzt auch mit einem 2:0 im Rücken, das ihr gegen Ingolstadt geholt habt. Ja, du hattest das schon gesagt, Trainer. Also für mich ließ sich das ja alles so ein bisschen als Außenstehender ein bisschen merkwürdig. Also ihr habt letzte Saison gegen Abstieg gespielt, habt euch sehr spät gerettet mit Uwe Neuhaus, habt euch aber dafür entschieden, ihn nicht zu entlassen, mit ihm in die neue Saison zu gehen und dann schmeißt ihr ihn nach 3 Spieltagen raus. Also 2 Punktspiele plus Pokalsieg, wobei man sagen muss, ihr habt das erste Spiel auch 1:0 gewonnen gegen Duisburg.
Ne? Ja.
So. Ja. Also was ist da denn vorgefallen und wie kann man diese Entscheidung eigentlich quasi rechtfertigen als Präsidium? Ich finde das sehr komisch.
Ja, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen interne Gründe gehabt. Man hat sich ja nach der Saison auch hingesetzt, nochmal auch mit der sportlichen Führung. Christian Walter war ja zu dem Zeitpunkt noch interimsmäßig als Vertreter auch von Ralf Minge tätig, der ja die letzte Rückrunde ausgefallen ist. Und dort hat man sich intern nochmal im Kreis zusammengesetzt, auch mit dem Aufsichtsrat, mit der sportlichen Leitung, auch mit dem Trainerteam und hat da einige Dinge erörtert und ist zu dem Schluss gekommen, dass man das Ganze auch ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Man hat dann weitere Leute noch ins Trainerteam geholt. Uwe Neuhaus hat sich dann mehr oder weniger breit schlagen lassen. Also er wollte das eigentlich von im Vorfeld nicht mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Damit hat er sich auch schon bei Union schwer getan. Hat sich dann aber breitschlagen lassen, hat dann auch ein Konzept vorgestellt, mit dem alle zufrieden waren. Also es sollte mit dem auf Dreierkette umgestellt werden, sollte die Defensive verstärkt werden. Daraufhin hat man dann auch die Verpflichtungen ausgelegt in der Sommerpause. Und dann hat sich aber auch im zwischenmenschlichen Bereich muss es da nicht mehr ganz funktioniert haben, dass Neuhaus in der täglichen Arbeit vielleicht doch nicht so gut auch mit den Kollegen zusammengearbeitet hat. Dann gab es hin und Unstimmigkeiten in der Mannschaft, dann hat die Umstellung vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert. Und in der Vorbereitung, da waren auch einige Spiele dabei, die schon ein bisschen holprig waren. Dann hat man das erste Spiel gegen Duisburg gewonnen. Wo das hätte aber auch in die eine, aber wir auch in die andere Richtung gehen können. Es war ein bisschen glücklich, aber es ist natürlich erster Spieltag, da weiß noch keiner, wo er so richtig steht. Da waren wir, glaube ich, alle zufrieden, dass wir das Spiel am Ende 1-0 gewonnen haben. Und dann kommt ein Spiel gegen Bielefeld, wo die Mannschaft in der ersten Halbzeit von Bielefeld derart an die Wand gespielt wird. So eine Leistung habe ich bis dato, also oder so einen überlegenen Gegner oder so eine unterlegene Mannschaft von uns habe ich da zu dem Zeitpunkt lange nie mehr gesehen. Also das war noch vor Köln. Das hat mich dann schon sehr überrascht. Dann hat er in der zweiten Halbzeit wieder umgestellt aufs alte System. Dann hat es auf einmal funktioniert. Dann hätten wir fast schon noch einen Ausgleich geholt. Und dann kommt ein Pokalspiel, was ich mir bis heute nie erklären kann, gegen Rödinghausen, wo du zweimal führst und den Gegner zweimal zu Toren einlädst. Ich meine, gut, in der zweiten Runde haben wir gesehen, Rödinghausen, die können sogar einen deutschen Rekordmeister an die Wand spielen.
Wir alle gesehen.
Vielleicht sind wir da mit dem 2-3 in der Nachspielzeit noch ganz gut bedient gewesen. Spaß beiseite. Es war natürlich ein Ergebnis, was sich keiner so richtig erklären konnte. Und dann kam natürlich das Ganze wieder hoch. Und dann hat man sich intern zusammengesetzt und ist dann auch zu dem Schluss gekommen, wenn man dann alle Optionen so ein bisschen verglichen hat und hat man dann gesagt, man trennt sich von Uwe Neuhaus. Also es ist jetzt nicht nur rein die sportliche Entwicklung, sicherlich ist es mit der Hauptgrund wahrscheinlich auch gewesen, dass sich die Ergebnisse auch wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Das erinnerte dann auch immer schon sehr stark an die letzte Saison, dass wir uns durch einfache Ballverluste auch im Aufbauspiel dann das Leben schwer machen und von den Gegnern dann schnell ausgekontert werden. Das war immer so das Problem auch in der Vorsaison. Und man hat dann in dem Moment keine Besserung mehr gesehen unter Neuhaus. Und wahrscheinlich hat es dann auch, wie gesagt, im zwischenmenschlichen Bereich, also man hat ja den Staff erweitert, man hat noch einen Datenanalysten dazu geholt, man hat einen neuen Fitnesstrainer engagiert, man hat einen Ernährungsberater sich noch dazu geholt und wieder Sportpsychologen eingesetzt. Und dort hat es auch im zwischenmenschlichen Bereich nicht ganz gepasst mit Uwe Neuhaus, sodass man dann zu dem Schluss gekommen ist, dass man dort was ändern muss.
Ich meine, allgemein ist sowas natürlich Trend, so das Team so aufzustocken. Wenn du aber einen Trainer hast, der das gar nicht so möchte, ist das natürlich schwierig, ne?
Ja, gut, ich muss sagen, im Sommer war ich auch dafür, dass wir mit Uwe Neuhaus weitermachen, weil ich finde, er hat hier sehr gute Arbeit geleistet, hat uns zurück in die zweite Liga geführt mit einer überragenden Mannschaft damals in der dritten Liga. Wir haben eine erste Saison in der zweiten Liga gespielt. Das war unsere beste Spielzeit, die wir überhaupt in unserer Zweitligageschichte gespielt haben. Auch mit einem Fußball, wo sich jeder mit identifiziert hat. VfB Stuttgart zu Hause 5-0 weggeknallt und solche Geschichten. Haben dann, wie gesagt, ein schwieriges zweites Jahr gehabt, was ja nie unüblich ist. Und am Ende muss man aber sagen, mit 41 Punkten waren wir eigentlich gar nicht so schlecht. Ist dann eben der Ausgeglichenheit der Liga geschuldet, dass wir trotzdem bis zum Schluss zittern konnten. Trotzdem habe ich jetzt keinen Grund gesehen, warum man jetzt mit Uwe Neuhaus die Zusammenarbeit im Sommer beenden muss. Sicherlich musste auch Uwe Neuhaus dort auch ein paar Konzepte vorlegen, was er anders machen möchte. Aber scheinbar konnte es dann doch nicht so umsetzen, wie es vereinbart wurde im Sommer. Und dann fand ich es gut, ist dann klar, kann man immer diskutieren, wenn man nach 3 Spieltagen dann schon einen Trainer rauswirft. Ich muss sagen, lieber zu dem Zeitpunkt, als man hätte dann versucht, was nie funktioniert, dann vielleicht noch bis zur Winterpause durchzuschleifen, wo es dann vielleicht schon zu spät ist. Das hatten wir in Dresden auch schon, dass wir zu lange gewartet haben und dann hinten raus haben uns die Punkte gefehlt. Deswegen muss ich sagen, ja, Zeitpunkt sicherlich überraschend, aber konnte es auch nachvollziehen, sagen wir mal, die Entscheidung.
Ja, okay, mit den Hintergründen, die du jetzt gerade genannt hast, kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ja. Ne? Was glaube ich, die wenigsten wissen, wer dann ja auch damit entlassen worden ist, ist der Co-Trainer, Kapi Nemeth, alter Bekannter aus St. Pauli.
Ja. Ja. Super Typ. hat uns war ja auch schon zweimal bei uns, zunächst als Co-Trainer unter Olaf Janssen. Und kam dann, nachdem in der dritten Liga Stefan Böger mit dem Unternehmen Wiederaufstieg gescheitert war, quasi als Feuerwehrmann, bevor dann Uwe Neuhaus übernommen hat, dann 2015, hat er quasi ein halbes Jahr dann die Mannschaft als Feuerwehrmann, als Cheftrainer übernommen. Finde ich sehr sympathisch, super Typ. Hab ihm das ein oder andere Mal nach dem Spiel, wenn ich ihm im Biergarten drüben gesehen habe, ein tschechisches Volkslied vorgesungen. da hat er sich gefreut darüber und hat geklatscht. Fand ich sehr lustig.
Ja, ich durfte ihn auch schon ein, zwei, dreimal treffen, so in seinem Pauli-Umfeld. Man kennt sich halt irgendwie so. Und so ein Typ, Fußballer auch alter Schule irgendwie und sehr sympathisch, finde ich halt. So.
Aber trotzdem auch sehr, sehr bodenständig.
Ja, genau. Gut, ja, und jetzt habt ihr als neuen Trainer jetzt ja eigentlich auch schon fast die ganze Saison Mike Walpurgis. Wie wird er von euch wahrgenommen? Was macht er anders?
Also Mike Walpurgis war erstmal, muss man sagen, am Anfang der Name, worauf die wenigsten gekommen sind. Also als so die ersten Gerüchte kamen, weiß ich noch, haben alle gesagt, so um Gottes Willen, wen graben sie denn jetzt aus? Hatte man bei uns in Dresden noch nicht so auf dem Schirm. Ich hatte ihn ein bisschen unangenehm in der Erinnerung, weil er mal eine Pressekonferenz als Trainer von Osnabrück nach einem Spiel bei uns gegeben hat, wo er sich doch sehr stark über die rüde Herangehensweise unserer Mannschaft beschwert hat. Und habe ich mich danach, als ich die Pressekonferenz natürlich auch noch im Volladrenalinrausch nach dem Spiel gesehen habe, habe ich mich ein bisschen aufgeregt und gesagt, was ist denn das für ein Vogel? Und seitdem war mir der Name Mike Walpurgis ein bisschen unangenehm in Erinnerung geblieben. Als klar war, dass er zu uns kommt, habe ich mir dann nochmal den Spielbericht von dem damals plus die Pressekonferenz angeschaut und mit Abstand von 3 Jahren konnte ich ihn dann sogar verstehen im Nachhinein, warum er das damals so gesagt hat. Sozusagen, dass ich dann schon mal persönlich mit der Sache Frieden geschlossen habe.
Vielleicht sollten wir das öfter mal machen. Einfach mal Spiele 3 Jahre sacken lassen, nochmal gucken, wie die Einschätzung war und dann einfach mal sagen so, naja, kann vielleicht doch so gewesen sein.
Genau, nee, und deswegen habe ich dann quasi meinen Frieden mit ihm geschlossen und habe dann schon mal für mich persönlich auch gesagt, dass er von mir auf jeden Fall die Chance bekommt, weil die hat er verdient. Und man muss sagen, dass er die Sache auch ganz gut angepackt hat. Er hat zum einen einen guten Draht, denke ich, auch zur Mannschaft gefunden. Also auch wenn man die Szenen auch nach den Spielen und während der Spiele auch verfolgt, hat er da, glaube ich, auch zu jedem Spieler einen guten Draht gefunden. Lässt auch auf der PK, mittlerweile wird er auch langsam lockerer, man merkt auf der PK, da lässt er mal auch mal einen flotten Spruch mal so fallen, was er sich am Anfang noch nicht so getraut hat, mittlerweile wird er da ein bisschen lockerer, also finde ihn jetzt auch nicht unsympathisch, muss ich sagen. Vom Fußballerischen her ist es natürlich so ein bisschen ein Kontrastprogramm, aber ich glaube, das hat man auch ein bisschen gesucht. Jetzt wenig bei Neuhaus war es ja wirklich ein sehr auf Ballkontrolle ausgelegtes Spiel, auch von hinten heraus. Bei Walpurgis sieht man häufiger auch mal wieder einen langen Ball von hinten. Finde ich, fand ich gerade in den ersten Spielen auch mal wieder eine neue Waffe bei uns im Spiel. Ist natürlich jetzt auch mehr auf Umschaltspiel ausgelegt, das heißt kompakte Defensive und dann versuchen, dem Gegner anzulaufen und entsprechend dann die Kontersituation auszunutzen. Hatte mir das mal im Vorfeld mir mal angeschaut, weil es mich einfach mal interessiert hat. Schon wenn man sich die Statistik von der Vorsaison nimmt, da hatten wir durchschnittlich 55% Ballbesitz und durchschnittlich pro Spiel 455 Pässe. Und jetzt habe ich mir mal das Gleiche von dieser Saison genommen, wo ja noch zwei Spiele drin sind unter Uwe Neuhaus. Da haben wir jetzt durchschnittlich 47% Ballbesitz und nur noch 390 gespielte Pässe. Also da sieht man auch schon, dass sich da auch ein bisschen was geändert hat, auch in der Spielweise. Von den Ergebnissen her, wir hatten es ja schon angesprochen, also bis auf das 1:8 waren da eigentlich solide Ergebnisse dabei. Bei Union in 0-0 ermauert mit 10 Mann, das schafft glaube ich auch nicht jeder. Auswärtssiege in Bochum geholt, wo man diese Saison auch nicht so einfach hinfährt und gewinnt. Waren gute Dinger dabei in Magdeburg, wenn man mal die letzten 30 Minuten oder ja, eigentlich müssen wir ja einfach nur den Elfmeter in der Nachspielzeit machen, dann gewinnen wir dort auch 3-1. So ja, müssen wir am Ende noch das 2-2 schlucken, was ich aber für ein Derby auch ein richtig gutes Spiel fand. Also und Heimspiele gewinnen wir ja seit neuestem auch wieder. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unzufrieden so mit dem Verlauf. Wenn man jetzt mal das Köln-Spiel ausklammert, natürlich, das war natürlich ein Schlag vorm Bug. Ja. Aber wie gesagt, das haben wir auch gut reagiert, haben da auch eine gute Reaktion gezeigt gegen Ingolstadt, zumindest die erste Hälfte. Und von daher.
Ja, ich glaube, wir würden auch gut daran tun, das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, die Spieler und der Trainer oder die Trainer wissen das auch irgendwie. Und da kommt auf jeden Fall keine Laufkundschaft vorbei am Wochenende, das kann man schon mal sagen. Wenn sie dann überhaupt noch gibt in der zweiten Liga. So. Trainer haben wir auch einmal abgehakt. So. Wenn wir mal zum Samstag gucken. Ich habe gesehen, dass ihr irgendwie gerade so ein bisschen Verletzungsprobleme habt, vor allen Dingen in der Abwehr. Das gerade so ein bisschen wechselt, dann werden wieder welche fit und so weiter. Wie sind da so deine Einschätzungen gerade bei der Abwehr?
Da haben wir, wie gesagt, wir haben da auch vor der Saison auch erstmal personell ein bisschen nachgelegt, weil das letzte Saison auch schon unsere Achillesferse war mit vielen Verletzungen. Jetzt ist natürlich bitter, dass gerade unser Kapitän Marco Hartmann jetzt mit Rippenbruch die ganze Hinrunde komplett ausfällt. Das ist natürlich auch jemand, der von hinten auch als Führungsspieler das Ganze auch ordnen kann. Haben wir jetzt quasi unseren Neuzugang, der eigentlich kein Neuzugang ist, weil er letztes Jahr schon gekommen ist, euer ehemaliger Kapitän, aber der dann leider sich früh letzte Saison verletzt hat und jetzt nach langer Leidenszeit so langsam wieder zurückkommt.
Das hat er ja auch immer mal, ne? Also ja, bei uns auch. Ja. Ich glaube, als er zu uns kam, damals, ich glaube, die ersten anderthalb, zwei Jahre gar nicht gespielt. Ich glaube, er kam auch gleich mit einem Kreuzbandriss oder irgendwie sowas und hatte auch mal längere Phasen halt, wo er dann nicht spielen konnte. Ne? So.
Und er muss jetzt aber auch gleich wieder, voll ran, weil jetzt auch Horti war ja vor einigen Wochen schon mal raus und dann musste Sören da gleich, wurde gleich ins kalte Wasser geworfen.
Aber er spielt auch bei euch in der Abwehr eine andere Position, als er bei uns gespielt hat, glaube ich. Ne? Bei uns war er ja klar Innenverteidiger. Er spielt bei euch auf dem Außen, oder? Oder habe ich das falsch gesehen?
Dadurch, weil wir immer mit einer Dreierkette spielen, gibt es ja im Zentrum nur diese eine Position und dann hast du diese beiden verkappten äußeren Innenverteidiger. Sören wechselt da immer mal. Also er ist dadurch erster Backup von Harty. Das heißt, weil Marco jetzt ausfällt am Wochenende, wird er sicherlich im Zentrum spielen. Dann ist er aber auch natürlich die erste Alternative, dann auch auf den beiden äußeren, auf den beiden Halbpositionen. Das wechselt also immer mal, je nach Personalbedarf.
Also da wissen wir auch noch nicht, wie die Zusammenstellung sein wird oder kann am Wochenende. Ne? Das ist noch ein bisschen zu kurz heute, ne? Donnerstag.
Ja, nee, ich hoffe, dass sich jetzt auch keiner mehr zusätzlich verlässt, keiner mehr zusätzlich verletzt, so rum.
Ja.
Yannick Müller kommt jetzt langsam wieder, hat jetzt gegen Ingolstadt, war auch lange ausgefallen, dann hat jetzt gegen Ingolstadt wieder gespielt. Ist auch eigentlich ein sehr guter Junge, auch sehr ballsicher von hinten. Brian Hammerleiden hat jetzt wieder gespielt am Wochenende. Mal gucken, was er sich da überlegt. Also, wie gesagt, es fallen ein paar aus, sind aber auch wieder ein paar Alternativen jetzt dazugekommen aus Verletzung, sodass wir doch da noch einige Optionen haben.
Ja, also bei uns sieht das ja auch so ein bisschen so aus. Also ich finde, wir haben halt so wenig Verletzte diese Hinrunde wie schon lange nicht mehr. Aber haben jetzt gleich am Wochenende nach dem 1-1 bei Regensburg dann doch zwei sehr wichtige Spieler als verletzt zu beklagen. Das ist einmal Richie Neudecker mit einem doppelten Bänderriss, mit dem er dann sogar irgendwie noch 75 Minuten zu Ende gespielt hat irgendwie. Also unglaublich.
Respekt.
Ja, und also es sah auch übel aus. Ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe gesehen, wie er im vollen Speed umgeknickt ist, und dann kriege ich so als Ex-Fußballer auch echt sofort Gänsehaut irgendwie so, weil du eigentlich
Das ist
weißt, das kann gar nicht. Also da ist auf jeden Fall irgendwas passiert, aber er hat dann halt auch durchgespielt irgendwie.
wie Otto Addo damals mit Kreuzbandriss auf den
Ja,
Bandwinkel knallen.
richtig, genau. Und als zweites, ja, Buchtmann fällt aus mit einem Muskelfaserriss, auch so eine typische Verletzung für den Herbst. Aber ja, bucht man ja eh immer so ein bisschen anfällig, was sowas angeht. Und insofern fehlen uns da ja im Mittelfeld zwei wichtige Spieler. Aber das Gute ist bei uns, diese Saison, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das nicht zu ersetzen ist. So, ne? Also ich glaube, da wird Kauczynski irgendwas Gutes aus dem Köcher ziehen, und dann werden wir mal schauen, was das da wird. Ne?
Ich musste ja sehr schmunzeln über die Verletzung von Linus Wahlqvist, unserem Rechtsaußenverteidiger. Irgendwie eine Verletzung oder eine Stressfraktur am Sitzbein
Ja, hatte ich
habe ich in
gelesen.
meinem Leben noch nie gehört, dass
Hatte
es
mich auch
sowas gibt.
gewundert, ja.
Auch wie man sich als Fußballer am Sitzbein eine Stressfraktur zuziehen kann. Gut, weiß ich jetzt nicht, was da so in der Freizeit gemacht wird. Aber musste ich sehr drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ist natürlich aber auch aber auch eine Alternative, die wegfällt. Jetzt hat Niklas Kreuzer, dadurch, weil auch Philipp Heise auf der linken Seite auch ausfällt. Das heißt, die beiden etatmäßigen Außenverteidiger sind nun wahrscheinlich beide, fallen natürlich beide aus. Niklas Kreuzer, der eigentlich sonst auf der rechten Seite so Alternative Nummer eins ist, ist jetzt am letzten Sonntag auf links gerückt, auf die Heiße-Position. Da ist jetzt die Frage, was er macht, Walpurgis. Stellt er Kreuzer dann wieder auf links oder bringt er ihn auf rechts? Oder hat er noch die Möglichkeit, auf rechts habe ich heute gelesen, dass er sogar plant, eventuell mit Erik Berko zu spielen, den ich auf der Position noch nie gesehen habe. Auch auf dieser Rechtsaußenposition bin ich mal gespannt, für was er sich am Ende entscheidet. Ja, Patrick Ebert ist natürlich eine Bombe als Führungsspieler, aber in erster Linie ist auch bei uns aktuell Moussa Kone wieder ganz gut im Schuss, der natürlich vor allem über seine Tempoläufe aus der Tiefe für Gefahr sorgen wird, hoffentlich. Bin ich mal gespannt. Jetzt gegen Ingolstadt hat es gleich wieder gut funktioniert nach 5 Minuten. Und dass er da einen Elfmeter rausholt, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in der Saison und kommt jetzt immer besser rein. Ich glaube, Walpurgis hat ihn da sich auch noch mal extra zu Herzen genommen. Da gab es im ersten Spiel gegen Regensburg eine kleine Unstimmigkeit, die ich wahrgenommen hatte, zumindest damals aus dem Block heraus. Mit dem Trainer, wo ich gedacht habe, nicht, dass da jetzt gleich am ersten Spiel sich da eine Baustelle aufmacht, aber im nächsten Spiel hat er dann gleich geknipst und hat den Trainer auch gleich geherzt nach dem Spiel. Da scheint das alles wieder ausgeräumt. Nee, und kommt jetzt immer besser ins Laufen. Also bei ihm war das gegen Darmstadt das Spiel, wo er 2 Tore macht. Das war für ihn so ein Brustlöser und jetzt läuft es wieder richtig gut.
Okay. Ja, ansonsten, du wirst selbst nicht am Samstag in Hamburg sein. Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht alle Tickets abgenommen habt. und dadurch halt Tickets wiederum bei St. Pauli in Verkauf gegangen sind. Woran liegt denn das? Ihr seid doch eigentlich eine relativ reisefreudige Fanszene.
Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen auch an dem, auch an dem Protest, der geplant ist für den Spieltag. Wir hatten auch jetzt letztes Jahr auch im letzten Spiel am Millerntor, das war ja auch schon ein bisschen problematisch. Dort gab es ja von unserer Seite oder von Vereinsseite so eine Voucher-Regelung, die dann quasi ja, festgelegt wurde, dass man sich quasi nur so einen Optionsschein erwerben konnte im Vorfeld, den man dann direkt im Stadion nochmal einlösen musste gegen eine richtige Karte, was dann auch dazu geführt hat, dass die aktive Fanszene letzte Saison gar nicht ans Millerntor gefahren ist. Da ist der Gästeblock auch war der Gästeblock auch sehr spärlich gefüllt. Dieses Jahr ist auch wieder ein Protestspieltag aus guten Gründen. Das wollen wir mal nicht in Abrede stellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch so den einen oder anderen gibt, der da nicht mit hinfährt.
Ja, okay, also dass es auch daran liegt, ja, so ein bisschen.
Ja.
Okay, genau, also nochmal, um darauf nochmal einzugehen, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, also es gibt einen ja, ligaübergreifenden Protestspieltag. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, dritte Liga ist da wahrscheinlich auch mit dabei. Also
Ja.
auf jeden Fall die ersten beiden Ligen, dritte wohl auch. Und auch St. Pauli in Form von USP wird sich daran beteiligen. USP natürlich als Support vorgebende Fanszene bei St. Pauli, die dazu auch ein Statement vor 2 Tagen rausgebracht haben, was ich hier gerne in der Folge verlinken werde. Und wie sich dann halt irgendwie der Rest des Stadions daran beteiligt, muss man mal gucken, irgendwie so generell wäre ich ja dafür, dass wir dann alle mal ruhig sind, weil ich glaube, wenn es in vielen Stadien sehr ruhig ist und dann wird es auch wahrgenommen natürlich. Insofern, also bitte nicht wundern, in der ersten Halbzeit wird es keinen Support geben, dann aber umso mehr hoffentlich in der zweiten Halbzeit.
Das hoffen wir doch.
Genau. Ja, ansonsten, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du gerne erzählen willst über Dynamo oder zum Spiel, dann glaube ich, können wir zum Ende kommen.
Ja, wie gesagt, also um das nochmal ergänzen, nochmal zum Protest. Ich denke auch, unsere Ultras werden sich da entsprechend wahrscheinlich wieder kreativ was einfallen lassen. Sie sind ja auch so ein bisschen auch durch die Geschichte Karlsruhe da auch so ein bisschen federführend in der Szene, was so quasi den Krieg in Anführungszeichen gegen den DFB angeht. Gab es ja auch dieses Banner in Karlsruhe und da ist sind unsere ist unsere 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 aktive Fanszene da auch sehr stark dabei, wenn es um die Organisation dieser Proteste geht. Und ich denke, die werden sich da auch von unserer Seite wieder was einfallen lassen noch für Samstag.
Ja, ich kann noch mal, ja, okay, ich kann noch mal was zu USP sagen. Wer die Folge bei der Hauptsendung mit USP gehört hat, also USP ist jetzt nicht per se eine Fangruppierung, die sich jetzt jedem Protest anschließt, sondern das immer auch genau abwägt und guckt, ob das sozusagen in ihre Interessenslage passt und auch welche Fangruppen dabei sind und entscheidet von Fall zu Fall, wie sie damit umgeht. Also es ist jetzt nicht durchaus üblich, dass St. Pauli oder das USP sich dann automatisch auch an so einem Fanprotest beteiligt. In dem Fall ist das so. Nochmal, es geht konkret um die Zerstückelung der Spieltage. Altes Thema, begleitet uns schon seit 20 Jahren, ist aber bisher immer noch ein Thema und das sollten wir auch nicht einfach ad acta legen, um da auch noch ganz anderen Auswüchsen, glaube ich, entgegenzugehen. In der ersten Liga ist bereits beschlossen, dass ab 2000, was ich gar nicht, 21, es auf jeden Fall keine Montagsspiele geben wird mehr, wenn da die Rechte neu verteilt werden.
Und auch in der
Insofern,
zweiten Liga soll Bewegung reinkommen.
ja,
Aber
also.
zumindest diskutiert man jetzt vielleicht über den Samstag. Gut, man sollte vielleicht gucken, sicherlich auch viel Populismus dabei bei einigen Aussagen von Offiziellen. Aber zumindest kommt wieder ein bisschen Bewegung in die ganze Debatte rein. Und ich finde, da ist es wichtig, auch da als Fan auch quasi über die Möglichkeiten, die man hat, über einen kreativen Protest das Ganze auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Deswegen finde ich so einen vereinsübergreifenden Spieltag, Aktionsspieltag, keine schlechte Sache.
Ja, also klar, so ein unisones Schweigen wird halt im Fernsehen wahrgenommen, wenn ich die Sportschau anmache, ne? So, und ja. Insofern sieht man auch, dass irgendwie steter Tropfen den Stein dann doch irgendwie höhlen kann. Und ich habe das Gefühl auch jetzt so in diesem Jahr besonders, Vereine so auch, also na klar, bei St. Pauli sowieso immer, aber auch Union und auch mal andere Vereine kommen so langsam aus der Reserve und überlegen, ob das eigentlich so richtig ist, wie wir das alles hier tun. Fanszenen sowieso und ja, ich finde es gut, dass wir da Sachen machen, die dann hoffentlich bei bestimmten Gruppen irgendwie was auslösen und dann diese Spirale, die da irgendwie quasi innerhalb der Kommerzialisierung des Fußballs stattfindet, nicht endlos nach oben drehen müssen, ne?
Ja, genau.
Gut, Clemens, dann ja, ich danke dir für deine Zeit. Viel Spaß heute Abend. Viel Spaß heute Abend. Könnte ja unter Umständen ein Spiel sein, wo viele Tore fallen, wenn man das mal so, weiß ich nicht, David den Goliath zieht oder so. Ne? Also.
Gut, Italiener sind jetzt nicht gerade bekannt für Offensivfeuerwerk. Stimmt auch, aber, ja.
Na, dann wird es vielleicht ein 1-0 für Mailand gehen.
Ja, ich lasse mich einfach überraschen und freue mich trotzdem auf ein schönes Spiel in einem schönen Stadion.
Ja, alles klar. Dann ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine fachkundige Auskunft. Und ja, ich guck mal, mit wem ich am Montag spreche. Ich suche mir noch jemanden, der dann im Stadion sein wird. Du bist es ja nicht. Und mal gucken, wie wir das nächste Woche machen.
Übrigens, vielleicht kleine Anekdote zum Schluss. Ich hatte heute, war ich in Mailand noch in einer Pizzeria. Und da habe ich einen Italiener im St. Pauli-Pulli gesehen. Fand ich ganz witzig im Vorfeld des Podcastes.
Ja, klar, ja, also und vielleicht das, sogar, ja, vielleicht hat, ja sogar ein gutes hat, Oben für uns. Ja, sieht man natürlich oft, ne, St. Pauli so weltweit auch. Sind halt viele Leute, die sich dann mit dem Verein irgendwie.
Das sind wie die Dynamoland-Aufkleber bei uns, die man auch irgendwo an der Golden Gate Bridge in San Francisco findet.
Ja. Okay. Gut, dann ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag. Wenn ich momentan so rausgucke, würde ich mal sagen, zieht euch was Warmes an, kann nicht schaden. Ölt die Stimmen und dann supportet zumindest in der zweiten Halbzeit den Verein zum Sieg. Ne? Ansonsten ja, bis zum nächsten Mal, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.